2, 3, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Hallo liebe ZuhörerInnen, hallo lieber Martin, wie geht's denn?
Gut, lieber Lars, ich merke, du bist heute etwas gestresst, glaube ich. Du hast einen langen Kliniktag, aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute wieder einen Podcast aufnehmen mit interessanten Themen und einer etwas abgeänderten Reihenfolge.
Aha, gestresst wirklich. Na gut, dann entspann mich mal mit deinem Einstand. Du wolltest ja anfangen mit ein paar Sachen, ne? Leg mal los.
Ja, und zwar wollte ich berichten, wir haben ja, wie du weißt, am 22. Juli diesen Jahres den Tag des Gehirns gefeiert. Und da haben wir hier in Potsdam so eine kleine Instagram-Story zugemacht und auch Fragen von jüngeren Menschen, auch von Kindern, integriert. Und die haben mich sehr überrascht, die Fragen. Und das wollten wir vielleicht sogar als Anlass nehmen, mal einen Podcast mit jungen Zuhörern oder Kindern zu machen mit spezifischen Fragestellungen. Da wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie lang sind alle Nervenbahnen des Gehirns Erwachsenen hintereinander?
Kurz mal schlagen. Wir haben
frei heraus.
Das muss in die Millionen gehen. 10 Millionen Kilometer.
5,8 Millionen Kilometer, 145-facher Erdumfang. Irre Zahl. Wie schwer ist das Gehirn eines Mannes und einer Frau?
Das Gehirn des Mannes ist ein bisschen schwerer, was aber nicht damit zusammenhängt, dass der Mann intelligenter ist. Das haben wir damals schon in Neuroanatomie gelernt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie groß der Unterschied ist. Irgendwie so 200, 300 Gramm oder 100, ich weiß nicht genau. So wiegt auf jeden Fall mehr als ein Kilo, anderthalb Kilo, und der Unterschied ist so 150, ich weiß nicht mehr genau.
Volltreffer, 150 Gramm. Das männliche Gehirn wiegt insgesamt 1350, das weibliche 1200. Und vom IQ hast du recht. Der Durchschnittswert liegt beim Mann bei 107 und bei der Frau ähnlich, also bei 106, glaube ich.
Ja.
Also die Größe macht es da nicht aus. Also spannende Fragen, und die haben junge Menschen an uns gerichtet, und man muss da wirklich drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist eine Sache, die greifen wir nochmal auf. Letzte Frage: Wie viel der Hirnkapazität wird genutzt?
Ach, da gibt es doch mal diese schöne Einstein-Zitat oder sowas, ne? Was nochmal, ich glaube, die Frage ist, wie misst man das? Aber diese landläufige Angabe ist doch immer nur, dass wir nur 20% unserer Gehirnkapazität nutzen, glaube ich, ne?
Absolut. Und das ist tatsächlich schwierig zu messen. Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir ruhende Hirnzellen haben, aber in Summe sollten wir eigentlich 100% unseres Gehirns nutzen.
Zu einem Zeitpunkt, das ist immer die Frage. Ich denke mal, wir nutzen schon unsere Kapazität, aber gleichzeitig ist, glaube ich, der Punkt, oder?
Genau, das ist der Punkt.
Ja.
Also spannende Fragen.
Ja, da gibt's, also wir starten am Ende nochmal einen Aufruf. Wir wollen eine Sonderfolge machen, bei der jeder, der sich angesprochen fühlt oder besonders jüngere, jugendliche Kinder mal ihre völlig naiv im positiven Sinne Fragen einfach mal loswerden können. Und wir können versuchen, spontan darauf zu antworten.
Ne? Möglicherweise müssen wir uns darauf vorbereiten.
Und wir wählen vielleicht aus, wenn man angeschrieben wird hier über die Netzwerke, wählen wir vielleicht Fragen aus oder vielleicht sogar Kandidaten, die Lust haben, zugeschaltet zu werden. Ne? Können wir nochmal
überlegen.
Okay, wie machen wir weiter? Soll ich meine Erfahrungen berichten, die ich nicht habe, weil ich ein bisschen Urlaub gemacht habe? Aber im Urlaub habe ich eine Pressemeldung gelesen, und die wollte ich aufgreifen. Und zwar gab es eine Bildschlagzeile, ist jetzt eigentlich nicht lustig, aber die Gehirnfresser-Amöbe tötet einen Mann beim Baden. Das ist natürlich jetzt nicht lustig, aber ich fand es, sagen wir so, es hat mich überrascht. Mir sagt jetzt die Gehirnfresser-Möbe nicht. Ich bin auch in diesen ganzen Erregern jetzt nicht so firm, muss ich sagen. Es gibt, sagte die was? Die Negleria fowleri?
Ich habe die Schlagzeile auch gelesen. Wo hat er die nochmal zu sich genommen?
Das ist eine amöbenartige Trophozoid, der in ungeklärten Wasser vorkommen kann. und zu einer Hirnhautentzündung führt, zur primären Amöbenmeningoenzephalitis, PAME oder Nagleriasis oder die Schwimmbadamöbiose oder Amöbose, ne? Ja. Und davon sind 157 Infektionsfälle berichtet worden. Also alle paar Jahre kommt sowas mal vor. Und das letzte war jetzt wohl ein Bodybuilder in Pakistan, der im Pool sich das geholt hat. Also ungereinigte Pools können das wohl auch beinhalten, aber normalerweise ist das eher in so Tümpeln und Badeseen oder in Industrieabwässern der Fall. Aber was ich dann auch gefunden habe bei Wikipedia, der Link kommt unten in die Shownotes, dass 2023 jemand in Florida gestorben ist, der eine Nasenspülung gemacht hat mit Leitungswasser. Also wenn man richtig Pech hat, das Wasser unsauber ist, dann kann man sich so eine Amöbe in den Nasenraum bekommen und die kann über den Riechnerv dann ins Gehirn eindringen und führt unbehandelt innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich zu einer eitrigen Hirnhautentzündung und zum Tod. Man kann das mit Medikamenten versuchen zu behandeln, aber wohl sehr schwierig. Miltefosin wird von der CDC empfohlen, aber das fand ich eine typische Sommerloch-Story, die ich mal aufgreifen wollte. Mir tut es natürlich leid für den Mann in Pakistan, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier in normalen Gewässern und geklärten Schwimmbecken jetzt keine übertriebene Angst vor haben. Ist ja geklort,
das Wasser. In Berlin haben wir so oder so keine Angst mehr, weil unsere Freibäder da ja geschlossen werden. Das ist ja
genau. Auch Angst, vom Freibad, aber aus anderen Gründen. Das mag sein. Aber du springst immer in Potsdam in allen möglichen Seen, also Nase zu halten beim Reinspringen.
Ne? Ich werde darauf achten, ja.
Okay, das hatte ich als kleine Geschichte und dann wollte ich noch zum Thema berühmte Persönlichkeiten, die wir ab und zu mal aufgreifen, nochmal auch eine Sommergeschichte aufgreifen. Es gibt ja diesen Sänger Louis Capaldi, Schotte oder Ire, weiß nicht, ob der dir was sagt, ist relativ bekannt. Der hat bekanntermaßen ein Tourette-Syndrom und da gab es eine ganz rührende Geschichte, verlinken wir auch, dass er hatte auf dem Glastonbury Festival war der aufgetreten, hat dann während er gesungen hat, haben ihn seine Ticks übermannt und er konnte nicht weiter singen und ein Riesenfestival, wo Zehntausende von Menschen waren, die haben dann sozusagen mitgesungen und weitergesungen und er hat dann sozusagen das Mikrofon dem Publikum überlassen. Das war eine ganz, ganz rührende Szene. Und danach gab es tatsächlich auch die Pressemitteilung, dass der seine Tour deswegen abgebrochen hat. Und das wollte ich aber nochmal aufgreifen. Tickstörung, Tourette, das sind ja Zuckungen, motorische Entäußerungen, die man kurz versuchen kann zu unterbrechen, aber letzten Endes unwirklich rausbrechen. Es gibt auch vokale Ticks, dass man Worte sagt oder Geräusche macht. Da nennt sich das Tourette-Syndrom, wenn es chronisch ist. Und das ist eine sozial sehr stigmatisierende Erkrankung. Und das Interessante bei Ticks ist eigentlich, dass die bei Anspannung, bei Stress oder Freude eben mehr werden können. Aber wenn man so eine stereotype Dauerbeschäftigung hat, so konzentriert irgendwas macht für sich, dann werden die besser. Und das kann dann natürlich eben dieser Stress oder diese Freude beim Auftritt auf der Bühne dazu führen, dass so jemand, der darunter leidet, das nicht in den Griff bekommt. Fand ich eine irgendwie rührende Geschichte. Und wollte ich nochmal zum Anlass nehmen, um ein bisschen was zu Ticks zu erzählen.
Und mit Tourette haben wir auch viel in Düsseldorf zu tun gehabt damals, im Rahmen der großen Tourette-Studie zur Tiefenintubation. Und es ist ja auch so, wenn man es unterdrückt, dass es dann ja sogar zu so einer Art Rebound kommen kann, zu vermehrten Entäußerungen, wenn man das hat. Aber dieses Phänomen hat er auf der Bühne wahrscheinlich nicht gehabt, sondern es war wahrscheinlich eher die Freude oder diese besondere Anspannung.
Ja. Man kann das durch Habit Reversal Training versuchen, seine Ticks so ein bisschen zu unterdrücken und Gegenbewegung zu machen. Und sonst wird das medikamentös behandelt, aber in schweren Fällen kann das einfach komplex sein. Wollte ich aber mal anstelle eines eigenen Falls erzählen. Wir verlinken das. Vielleicht, wer Interesse hat, kann sich das ja mal angucken. Und als Vergleich, dass ein Tick eben kein epileptischer Anfall ist, sondern eben eine Bewegungsstörung und epileptische Anfälle zwar auch Zuckungen machen können, aber auch mit Bewusstseinsverlust einhergehen können, gab es jetzt gestern ein Video, was in den Medien umherging, von dem republikanischen Senator in den USA, Mitch McConnell, hat man vielleicht schon mal gehört, dass er mitten in einer Rede, in einer Pressekonferenz plötzlich starr guckte und nicht mehr reagierte. Das hat so 20, 30 Sekunden gedauert, dann hat man ihn vom Mikrofon weggeführt und das war, ohne dass ich jetzt medizinische Daten habe, ein typisches Beispiel für einen absenzenartigen epileptischen Anfall oder für einen komplexfokalen Anfall, der eben zeigt, dass man bei Epilepsie nicht immer zucken muss, sondern auch mal weggetreten sein kann, bewusstseinsgetrübt sein kann. Das ist, wer sich für Epilepsie interessiert, eigentlich ein interessantes Beispiel, wie sowas mal aussehen kann. Das waren so ein paar Kleinigkeiten aus den Medien, die ich diesmal aufgeschnappt habe.
Ich merke, du bist immer sehr medienaffin, Lars. Und gerade Tourette ist ja eher eine seltene Erkrankung. Aber was ja auch gerade durch die Medien geistert und ja wirklich ein hohes Echo bekommt, ist tatsächlich, und es ist ehrlich möglicherweise gerade eine Zeitenwende in der Neurologie, ist die Frage der Alzheimer-Behandlung. Ja, muss man schon sagen, die Alzheimer-Behandlung ist ja ein großes Thema im Rahmen der neurodegenerativen Erkrankung. Und am 23.07. diesen Jahres wurde Lecanemab als letztendlich zweites Medikament zur passiven Immunisierung bei der Alzheimer-Erkrankung in den USA zugelassen. Die entsprechenden Verfahren laufen jetzt auch hier auf europäischer Ebene. Mhm. Und zusätzlich ist vorgestern noch publiziert worden in JAMA ein weiteres Medikament, das Donanemab, auch ein Immunglobulin, was sich gegen diese Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn richtet. Hm. Und dieses Medikament soll ja eine Verlangsamung der Alzheimer-Progression in dem Beobachtungszeitraum über 72 Wochen von 35% erzielt haben. Und das führt ja zu einer erheblichen Resonanz bei Betroffenen und deren Angehörigen, weswegen wir auch gerade vom Berufsverband und auch von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie dazu ein Pressestatement geschrieben haben, weil das sicherlich eine enorme Herausforderung wird für unsere Versorgungsstrukturen, wenn diese Medikamente in der EU eine Zulassung bekommen.
Wahnsinnig teuer.
Und wahnsinnig teuer sind. Da gibt es Kostenkalkulationen für, wenn man das Lecanemab nimmt, was ja die Zulassung in den USA hat, mit 25.000 Euro Jahrestherapiekosten. Wenn man das über die 27 europäischen Länder betrachtet, mit ungefähr 5,5 Millionen betroffenen Alzheimer-Patienten, liegen wir bei Therapiekosten in der EU von 133 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja, ist krass. Das ist wirklich krass. Das wird eine große Herausforderung. Ich würde da gerne, das Paper wird es ja auch verlinken. Das war ja gerade nochmal im Grunde jetzt schon der dritte Antikörper. Denn der eine hat ja nur bildmorphologische Veränderungen gezeigt, der andere jetzt zwei, die klinische Veränderungen gezeigt haben. Also das wird kommen, glaube ich, auch in Europa. Aber ich würde gern neben dem Geld nochmal zwei Sachen wiederholen. Wir hatten es ja schon mal thematisiert. Einmal die Nebenwirkung. Also die Frage ist, wem wird man sowas überhaupt geben? Müssen ja sonst ansonsten gesunde Gehirne sein, weil es ja Risiken gibt, dass Blutungen, diese Schwellungen auftreten, die ja zum Teil auch im zweistelligen Prozentbereich waren. Also das ist nicht ganz ohne. Auch der, nicht nur der Kostenaufwand der Infusion, sondern auch der Kostenaufwand, die Leute rauszufiltern und die auch zu monitoren, immer wieder Bilder vom Gehirn zu machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Und dann möchte ich nochmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, es ist ja nicht ganz unumstritten, dieser Therapieansatz. Es gibt auch ernstzunehmende Experten, die sagen, naja, also dieses Beta-Amyloid im Gehirn, das ist gar kein Marker für die Krankheit. So, ich habe mir nochmal in den Social Networken, bei LinkedIn ist auch nochmal hier der Kollege Alberto Espai aus Cincinnati, der wie auch Experte für neurodegenerative Erkrankungen hat, ist da sehr aktiv und interpretiert immer die ganzen Studienergebnisse. Erstmal rechnet er die Statistiken um und sagt, naja, mit den 30% Besserung, das ist, kann man aber auch anders ausrechnen, dann kommt da nur noch 3% raus. Und er hat vor allem immer diesen Einwand, dass er sagt, das ist jetzt schon sehr fachlich spezifisch, aber dass dieses Beta-Amyloid im Gehirn gar nicht sozusagen das richtige Maß ist, sondern dass das flüssige Beta-Amyloid, was ja nicht steigt, sondern sinkt im Verlauf der Erkrankung, dass das Problem ist, dass wir zu wenig Beta-Amyloid haben, was funktioniert, und dass man eigentlich andersrum denken muss, dass man das funktionierende Beta-Amyloid im Nervenwasser hochbekommen muss und dass das Beta-Amyloid, was im Gehirn sich sammelt, nur ein Zeichen dessen ist, dass das dysfunktional sich angesammelt hat, aber dass das nicht die Ursache dafür ist. Also der bezweifelt den kompletten Therapieansatz und noch die ganzen Daten. Also ich will das nur sagen, will mich da auf keine Seite stellen, aber einfach erwähnen, dass ich glaube, dass da auch noch fachlich das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen ist, ob das wirklich eine Zeitenwende ist.
Ja. Das wird sicherlich noch mannigfaltig diskutiert werden, da bin ich mir auch sicher. Und hinsichtlich der Eiweißkomplexe und welches pathologische Ahrens dahinter liegt, das ist sicherlich immer noch im Fluss in der Diskussion. Nichtsdestotrotz war es jetzt Target für diese passiven Immunisierungen in Form der Antikörpergaben. Und ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Denn wenn diese Medikamente zugelassen werden, dann werden wir vor der Herausforderung stehen, dass es wahrscheinlich ein leitliniengerechter Therapieansatz werden wird. Und dass wir dann in eine Versorgungsstruktur unabhängig von den enormen Kosten kommen werden, wo wir, wie du es ja gerade gesagt hast, regelmäßige Infusionen anbieten müssen. Beim Lecanemab sind es 2-wöchige Zyklen. Beim Donanemab sind es 4-wöchige Zyklen und zusätzlich brauchen diese Patienten alle MRT-Bildgebungen im Verlauf wegen möglicher und potenziell auch lebensbedrohlicher Nebenwirkungen. Ja. Und was ja auch noch ein wichtiger Punkt ist, den du auch gerade genannt hast, ist, dass wir die Patienten überhaupt identifizieren müssen, die dafür in Frage kommen. Und auch das erfordert im Vorfeld ein entsprechendes neuropsychologisches Screening, auch bildgebende Befunde, möglicherweise Liquor-Diagnostik. Also es ist ein erheblicher versorgungsstruktureller Aufwand. Und wie wir das leisten sollen, ich glaube, das ist überhaupt noch nicht gesetztes Thema und das ist ein gesundheitspolitischer Auftrag, einmal über die Kostenstrukturen zu reden und einmal über die Infrastruktur, die wir dafür zur Verfügung stellen müssen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin noch nicht convinced. Excuse me, but I'm not convinced. Oder wie war das damals? aber ich finde, da ist der schöne Satz anwendbar, dass technische Neuigkeiten ja meistens kurzfristig überschätzt werden und langfristig unterschätzt werden. Das war ja beim Internet so, bei allen möglichen Dingen. Ich glaube, dass es noch zu früh ist, dass wir jetzt da so einen riesen Hype rausmachen, dass da jetzt noch nicht so viel passieren wird. Es wird einen ganz kleinen Teil von Patienten betreffen, ist meine Meinung. Und der Aufwand wird extrem hoch sein. Der Benefit auf den einzelnen Patienten gemessen ist, glaube ich, statistisch wird schwer spürbar sein im Alltag, glaube ich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in 10, 15 Jahren in einer ganz anderen Therapielandschaft sind.
Das ist verstanden werden, Lars. Ich sehe das durchaus. Also man wird das kritisch diskutieren müssen und auch die Anwendung kritisch diskutieren müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das mediale Echo, was gerade stattfindet, ist natürlich riesig und führt natürlich dazu, dass eine entsprechende Nachfrage generiert wird, auf die wir eine Antwort finden müssen.
Ganz klar. Und ganz klar.
Das wird eine Herausforderung werden.
Deswegen haben wir dich ja als strukturierten, planvollen Menschen in dem Berufsverband sitzen, dass du diese Dinge eintüten kannst. Ich kann mich hier zurücklegen als einfacher Breitenversorgung, lese die wissenschaftlichen Paper, bilde meine Meinung und wende das an und lass. Und du kümmerst dich um die Strukturen, Martin.
Der nicht konvinzte neurotische Neurologe. Okay, ich habe verstanden.
Nee, aber ich finde es eigentlich, ich verfolge das auch wirklich wahnsinnig interessiert und wir sind, glaube ich, da insgesamt einer Meinung. Gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ist, glaube ich, jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass wir über Antikörper gesprochen haben bei degenerativen Erkrankungen. Das zeigt ja allein schon, wie wichtig das ist. Jetzt möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, nämlich was wir stiefmütterlich behandeln. Ich behandle es ein bisschen stiefmütterlich, weil ich wissenschaftlich da nicht komplett an der Front sozusagen vielleicht immer im Detail das durchdringe, weil ich nicht ein Neuroimmunologe bin. Trotzdem wollte ich jetzt mal einmal was zur multiplen Sklerose sagen. Wir beide kommen ja aus Düsseldorf und haben da durchaus eine gewisse Grundsozialisation mitgehabt, obwohl wir einen anderen Schwerpunkt hatten. Und es gibt Nature-Publikation, wo auch Professor Hemmer beteiligt war, der auch früher in Düsseldorf war und jetzt in München schon länger ist. Und zwar eine genomweite, eine Genanalyse an 22.000 Menschen mit MS hat man Gene identifiziert, die mit der Krankheitsprogression bei Multiple Sklerose zusammenhängen. Und ich will das jetzt gar nicht im Detail ausbreiten. Letztens haben sie gefunden, es gibt zwei Gene, die damit assoziiert sind, dass die Menschen früher eine Gehhilfe benötigen. Also sozusagen ist ja ein Maß, der bei der MS ist ja die Gehstrecke auch bei dem EDSS-Score für den Behinderungsgrad ein wichtiger Punkt. Und da gibt es eben offensichtlich genetische Determinanten dafür. Und die scheinen, anders als bei anderen Genen, die man vorher gefunden hat, sich gar nicht aufs Immunsystem zu beziehen, sondern direkt aufs Gehirn mit hirnmorphologischen atrophisierenden Veränderungen im Kortex und im Hirnstamm ist das assoziiert und möglicherweise ein Prädiktor für Neurodegeneration, für Abbauprozesse, die bei der chronischen Verlaufsform der MS, bei der progredienten Verlaufsform ja eine Rolle spielen. Und interpretiert wird das so, dass wenn man diese Menschen identifiziert, genetisch sind das vielleicht Patienten, um die man sich besonders früh und intensiv hinsichtlich der Therapiewahl kümmern soll. Und das fand ich ein ganz interessantes Finding, dass es da offensichtlich genetische Determinanten für den Verlauf gibt. In Nature publiziert. Und zwar vor kurzem, glaube ich, im Juni.
Auch das kann eine versorgungsstrukturelle Herausforderung werden, wenn wir demnächst genetische Testungen hinsichtlich einer individualisierten Therapie machen müssen.
Ja. Das wird sicherlich aber auch kommen. Ja. Richtig.
Also die Neurologie ist ein Fach wirklich im Umbruch. Und ich finde, die Dynamik, die wir erleben, die ist gewaltig.
Die individualisierte Medizin wird da einfach auch da Einzug halten. Und man wird viel genauer bei allen Erkrankungen gucken, was hat diese spezifische Patient oder diese spezifische Patientin, es kommt auch noch dazu, diese ganzen Detailunterschiede der Menschen, das wird eine wichtige Frage sein. Martin, wir sind uns wie immer einig. Wir sind fast schon am Ende, würde ich sagen. Mit den Nerven hätte ich beinahe gesagt, neurotisch. Wir wollten noch einen kleinen Buchtipp loswerden. Schon ein älteres Buch, über 10 Jahre alt. Aber gucke ich immer mal gerne ein und denke ja auch im Alltag öfters nach. Und habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ist mehr so psychologisch oder laienpsychologisch. Rolf de Belli, Die Kunst des klaren Denkens. 32 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Finde ich sehr schön. Habe ich immer mal darüber nachgedacht, dass man diese Denkfehler auch neuroanatomisch oder mit Bildgebung vielleicht lokalisieren kann. Auf jeden Fall geht es da mehr so um Verhaltensmuster, die wir haben und die aber aufgrund von Fehlernamen sind. Und mein Lieblingspunkt ist immer die Lost Cost Fallacy, also die Fehlannahme, dass man verlorenen Kosten hinterher rennt. Und ein schönes Beispiel wird da genannt in einem Buch und das hat jeder von uns schon mal erlebt. Man sitzt im Kinofilm und der gefällt einem nicht und überlegt die ganze Zeit, soll ich rausgehen, und nach 60 Minuten sagt man so, ach komm, jetzt habe ich so lange zuguckt, jetzt gucken wir noch zu Ende. Und das ist genau das Falsche. Es gibt kein Ding aus der Vergangenheit, was man aufholen kann, weil man so viel schon in was rein investiert hat. Man macht das ja auch bei Geld oder bei Investitionen. Manchmal, ich habe schon so viel Kosten und Mühe in was reingesteckt, jetzt mache ich das auch zu Ende. Nein, das ist Quatsch. Wenn etwas falsch ist, dann kann man nur in die Zukunft richtig sich bewegen, indem man das ändert. Und das ist egal, wie viel ich da schon rein investiert habe. Das ist ein schönes Kapitel, aber auch andere Denkfehler, die da drin auch vorkommen, leicht zu lesende Sommerlektüre, die man vielleicht mal am Strand oder sonst wo durchblättern kann. Empfehlung von mir.
Ist ja auch wichtig, wenn du in Aktien investierst, dass du diese Philosophie auch vertrittst.
Genau.
Und
genau. Ja.
Ich habe auch ein schönes Buch gelesen gerade, wo du gerade von Büchern sprichst, auch weil eine Sommerlektüre, über Menschen von Juli C., die Berlin-Brandenburger urbane und suburbane Strukturen aufzeigt. Und die Protagonistin entflieht ja dem etwas Corona-verrückten Berlin in die Brandenburger Idylle. Ja. Wenn man das so liest, muss man sagen, das ist schon beeindruckend, wie sie Menschen charakterisiert. Und einer der Hauptprotagonisten, auf den sie trifft, der ist ja ein Glioblastom-Patient.
Ach, so weit bin ich noch gar nicht. Ach, tatsächlich, jetzt kommt der neurologische Bezug, okay.
Ja, da kommt Glioblastom und jetzt nehme ich das Ende auf, suizidiert sich ja am Ende tatsächlich mit dieser schweren Erkrankung. Aber wie sie das beschreibt, diese Menschen und auch diese zwischenmenschlichen Begegnungen, das ist beeindruckend zu lesen. Und auch die neurologischen Funktionsausfälle, die tatsächlich mit dieser Glioblastom-Erkrankung verbunden sind.
Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe das Buch als Hörbuch, habe es aber zwischendurch nicht mehr weitergehört. War ja vor zwei Jahren rausgekommen, ne? Und ja, hat so ein bisschen akuten, aktuellen Bezug zu Corona gehabt. Habe es mir angehört. Wobei ja Juli C., glaube ich, auch in der Corona-Pandemie jetzt nicht unbedingt immer deckungsgleich mit meiner Auffassung war. Ich habe aber trotzdem, weil es viel gelobt war, mir das besorgt. Und wenn es jetzt noch einen neurologischen Bezug hat.
Der Vater der Protagonistin ist auch noch Chefarzt und der wird in seinen charakterlichen Zügen auch interessant beschrieben.
Das weiß ich.
Dazu äußere ich mich jetzt nicht.
Okay, also wir empfehlen Juli C. über Menschen und Rolf Dubelli Die Kunst des klaren Denkens als Sommerlektüren, wobei Juli C. hat, glaube ich, dieses Jahr schon wieder ein neues Buch rausgebracht, aber du meinst, das ist das vom letzten oder vorletzten Jahr. Und Martin, sind wir fast durch, wir enden mit dem Aufruf, wer möchte, kann uns schreiben, irgendwelche Fragen über das Gehirn, spontan naive Fragen, oder wer noch jemand hat oder weiß, der sich vielleicht mal zuschalten will, wir können jetzt nicht 100 Leute zuschalten, aber vielleicht können wir so 2, 3, 4 Leute, die sich zuschalten wollen, gerne, du hast positive Erfahrungen bei Kindern, gerne Kinder fragen, die sind immer noch frischer und naiver, weil da in dem Bereich noch keine Vorbildung zum Teil ist, ne?
Ja, und die Fragen sind zum Teil wirklich schwer zu beantworten. Ich habe es gerade am Tag des Gehirns erlebt.
Ja, enden wir mit dem Aufruf. Noch mit dem Aufruf, abonnieren Sie uns, hören Sie die alten Folgen, liken Sie die Folgen, seien Sie begeistert und ansonsten wünschen wir einen schönen Restsommer oder Sommer. Im Moment ist ja etwas Abkühlung und wir beide sagen uns wie immer mit deinen Worten Adieu.
Adieu, Lars.